Aktiv Radio Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio Interview oder halt besser gesagt Aktiv Radio. Gespräch mit den absolut interessantesten Menschen, die auf Schweizer Boden leben. Heute haben wir wieder mal ein Thema, das ganz viel nicht begreifen. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind in sehr guter Verwandtschaft, nämlich mit mir. Ich verstehe auch ganz viel nicht. Und deshalb werde ich Haufen Fragen haben dazu. Es geht nämlich um die Wirtschaft. Wie geht es der Schweizer Wirtschaft? Woher geht die Schweizer Wirtschaft? Sind die Corona-Jahre von damals eigentlich heute verdaut? Wie gross ist das Staatswachstum? Wie kann man ein Bruttoinlandprodukt eigentlich verstehen? Also, jetzt habe ich gerade schnell eine Tour d'Horizon gemacht. Das sind so ein bisschen Basisthemen, die wir gerne diskutieren miteinander und so, dass wir es verstehen. Und für das begrüße ich ganz herzlich den Dr. Erik Scheidegger, Jahrgang 1961. Er ist Ökonom und arbeitet beim SECO, beim Bundesamt für Wirtschaft. Er ist stellvertretender Direktor und hat noch ein Departement unter sich. Herzlich willkommen, Erik Scheidegger.
Hallo.
Herr Scheidegger, Sie sind Ökonom, selbstverständlich. Das muss man ja wahrscheinlich sein. Also, das ist eine Grundbedingung, um im SECO zu arbeiten.
Also es ist nicht eine Grundbedingung für alle Arbeitsplätze im SECO können, genau zu bereichern. Ich leite die Direktion für Wirtschaftspolitik. Also wir sind zuständig insbesondere für die ökonomische Analyse von der Wirtschaftspolitik in der Schweiz. Und dazu ist es sicher vorteilhaft, wenn man Ökonom oder Ökonomin ist.
Ist das eine ganz komplizierte Geschichte? Also Sie analysieren eigentlich die Historie, Sie schauen zurück, Sie kommen Zahlen über, zum Beispiel über ein Jahr 2023, 2024, und dann sagen Sie, der Wirtschaft geht es so und so, und dann fällen Sie aufgrund von dieser Historie gewisse Entscheidungen.
Also wir tun im Rahmen von der Konjunkturanalyse, wo wir verantworten, wie wir natürlich vor allem probieren, in Zukunft zu schauen. Wir tun für die ganze Schweiz quartalsweise sogenannte Quartalschätzungen publizieren. Übermorgen wird das sein für das erste Quartal von dem laufenden Jahr. Und aufgrund von dieser Quartalschätzung, das ist gewissermaßen der aktuelle Blick in die Wirtschaftssituation in der Schweiz, machen wir dann zwei Wochen später Konjunkturprognose, so wie das auch andere Prognoseinstitute machen.
Ist das nur eine Prognose oder können Sie auch gewisse Entscheidungen fällen, was Sie der Politik eigentlich mitteilen wollen, was Sie machen sollten, damit eine gewisse Kontinuität aufrechterhalten bleiben kann?
Wir tun für die politisch Verantwortlichen, also sprich der Bundesrat und oder das Parlament, Entscheid Grundlagen erarbeiten. Das ist mir wichtig. Man muss so im Rollenverständnis eine saubere Trennung haben. Wir sind nicht Politikerinnen, nicht Politiker, wir sind Ökonominnen, Ökonomen. Und über uns gibt es einen Bundesrat, gibt es ein Parlament. Sie sind die politisch Verantwortlichen in diesem Land. Und für viele Fragen aus der Wirtschaftspolitik brauchen Sie dazu Entscheidgrundlagen.
Aber die Entscheidgrundlagen, die tun Sie erarbeiten, weil Sie eine Idee haben, was in Zukunft könnte passieren. Ist das ein Hinweis an den Bundesrat, ein Hinweis an das Parlament? Ihr solltet jetzt in die und die Richtung aktiv werden, sonst passiert das und das.
Der Bundesrat hat unlängst einen sogenannten Lagebericht verabschiedet. Wir tun zuhanden vom Bundesrat alle vier Jahre, wenn eine neue Legislaturperiode startet, tun wir eine Art Auslegeordnung machen von den Stärken und den Schwächen von der Schweizer Wirtschaft. Und auf dieser Grundlage kann man auch ableiten, was für die nächsten vier Jahre etwa die grossen Herausforderungen sind. Und das ist ein bisschen ein Kompass, eine Orientierungshilfe für die politischen Entscheidungsträger.
Erik Scheidegger, Sie haben einen Rang, das ist ein Botschafterrang. Wieso sind Sie Botschafter? Sie sind ja Ökonom und Sie arbeiten bei einem Bundesamt. Wieso muss man da Botschafter sein?
Man muss überhaupt nicht Botschafter sein. Der Botschaftertitel, das ist eine Funktionsbezeichnung, weil ich eben, abgesehen von der Funktion als Chefökonom beim SECO, bin ich noch Stellvertreter von unserer Staatssekretärin, von unserer Direktorin. Und weil ich sie ab und zu vertrete, auch auf dem internationalen Parkett, ist es nützlich, wenn man den Botschaftertitel hat. Der Botschaftertitel letztendlich einfach bestätigt, dass man auf der Regierungsebene eine gewisse Repräsentationsfunktion hat.
Und da haben Sie einen Botschafterpass?
Ich habe einen Botschafterpass tatsächlich, den ich aber nur verwenden darf, wenn ich wirklich auf Mission bin. Ich habe auch kein Auto, das erlaubt, dass man überall im Parkverbot stoppen darf, sondern ich lebe normal wie ein Ökonom.
Wie unterscheidet sich ein Botschafterpass von einem normalen Schweizer Pass?
Also früher hat es verschiedene Privilegien gegeben. Heute ist eigentlich der wesentliche Unterschied, dass man insbesondere bei mir Reisen oder in Länder auch in Abstimmung mit den lokalen Behörden einfach die erleichterte Einreisemöglichkeiten hat.
Ist das so, dass Sie, wenn Sie privat gehen baden, irgendjemand ans Mittelmeer oder so, braucht man zwar fast keinen Pass mehr, dann gehen wir ein bisschen weiter, gehen wir halt nach Amerika, dann reisen Sie mit Ihrem normalen Schweizer Pass. Wenn Sie aber in die USA müssten, beispielsweise in offizieller Mission, dann würden Sie mit dem Botschafterpass reisen.
Das ist genau so, ja.
Muss man da den Schweizer Pass noch dabei haben oder hat man dann nur den Botschafterpass?
Nein, man hat immer beides dabei, falls der eine verloren geht.
Aber wenn man den Botschafterpass zeigt, dann will er nicht noch den Schweizer Pass sehen?
Nein, das ist so, ja.
Und das wird auch respektiert?
Das wird respektiert, ja,
also, natürlich. Wie ist denn so das Gefühl, wenn man das erste Mal so einen Botschafterpass vorzeigen kann?
Ja, das erste Mal ist das sicher etwas, was einem gefällt, was einem beeindruckt, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran.
Kommt man zum gleichen Türchen Zoll aus oder hat man dort, wird man vom Flugzeug abgeholt und hat einen anderen Ausgang?
Das ist je nachdem unterschiedlich. Das hängt auch davon ab, oder wie die Mission vor Ort das alles organisiert und zu welchem Anlass vor allem man auch in ein fremdes Land reist.
Sie sind unter anderem im 98 bis 2002 beim Pascal Couchepin gewesen, beim Altbundesrat Pascal Couchepin. Wie ist Ihre Erinnerung an Pascal Couchepin und an die Arbeit unter ihm?
Das war damals ein grosses Privileg gewesen. Ich bin in den 90er Jahren bin ich noch Korrespondent von der Neuen Zürich Zeitung in Wien. Und ich hatte das Glück gehabt, dass aufgrund von früheren Arbeiten beim Bund habe ich einen Kontakt gehabt von einer sehr guten damaligen Kollegin, die für den Bundesrat de la Murat, der Vorgänger vom Herrn Bundesrat Couchepin, geschafft hat. Und er hat mir erklärt, Erik, es kommt jetzt ein neuer Bundesrat und der sucht einen persönlichen wirtschaftspolitischen Berater. Wäre das nicht eine Aufgabe für dich? Und das war eine spannende Herausforderung. Und nach Abspruch mit meinem damaligen Arbeitgeber, Neue Zürich Zeitung, habe ich dürfen sicher mal auf 4 Jahre die Funktion, die spannende Aufgabe übernehmen.
Also die Idee wäre, nach 4 Jahren zurück zur NZZ?
Ja, das war eigentlich die Idee gewesen. Und nach 4 Jahren oder, habe ich mir überlegen, möchte ich weiterhin wie zuvor die Wirtschaftspolitik eher aus der Perspektive vom Kommentator, vom kritischen Journalist begleiten oder habe ich Möglichkeiten, dass ich die Wirtschaftspolitik vielleicht noch näher an der Front unterstütze. Und es haben sich dann Opportunities ergeben damals und ich habe mich fürs Zweite entschieden.
Sie sind Wirtschaftskorrespondent für die NZZ?
Jawohl, ja.
Also Sie sind in der Schweiz, Sie sind nicht im Ausland oder so?
Nein, Wirtschaftskorrespondent bin ich in Wien. Das war damals eigentlich noch die Hochzeit vom Printjournalismus. Die NZZ hat damals sehr stark expandiert für den sogenannten erweiterten Heimmarkt. Der NZZ ist damals so gut gegangen, dass man überzeugt war, dass wenn man in Frankfurt und in Wien am Morgen früh am 7. auch im Briefkasten ist mit einer tagesaktuellen Ausland-Edition, dass man damit eigentlich eine starke Expansion verfolgen kann.
Und das hat nicht funktioniert?
Das hat rückblickend nicht funktioniert. Aber ich habe noch die schöne Zeit erlebt, wo man mit sehr vielen Ressourcen und sehr viel Vertrauen und sehr viel Freiraum den damaligen Ausbau können begleiten konnte.
Heute sind Sie eben beim SECO, beim Bundesamt für Wirtschaft. Welchem Bundesrat ist das angehängt?
Unser Departementschef ist der Herr Bundesrat Guy Parmelin.
Das heisst, Sie müssen eigentlich gut Französisch reden? Couchepin, Parmelin?
Ja, da hatte ich Glück gehabt. Das hat man mir gewissermaßen entgegengelegt. Ich bin bilingue aufgewachsen. Meine Mutter ist Walliserin. Und meine erste Sprache, die ich gelernt habe in der Region Basel, war Französisch.
Eben, der Vater war in Basel.
Der Papa war in Basel.
Das hört man heute noch?
Ja.
Also, ich weiss auch nicht, was ist, wenn Sie jetzt im Ausland sind, dann hört man es vermutlich nicht, aber jetzt dürfen wir das mithören. Es ist immer schön, wenn ein NZZ-Korrespondent Baseldeutsch redet. Sie sind als Botschafter viel unterwegs gewesen. Sind Sie auch irgendwie beteiligt gewesen jetzt an dem Freihandelsabkommen mit Indien?
Nein, direkt nicht. Wir haben in der Ausgangslage gewisse ökonomische Analyse verantwortet. Also man musste verstehen, was ist das Potenzial von der bilaterale Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz, eine relativ kleine, offene, aber sehr erfolgreiche Volkswirtschaft ist, einerseits, und einem riesigen Land mit einem riesigen Wachstumspotenzial, Indien. Das war eine wichtige Ausgangsanalyse, um auch in den Verhandlungen können den Indern gegenüber gewisse Perspektiven geben und aufzuzeigen, dass die Schweiz und ihre EFTA-Partner, obwohl sie gemessen an der Bevölkerung relativ klein sind, ganz spannende, wichtige Handelspartner können werden.
Also das Abkommen ist nicht ein Schweizer Abkommen, sondern ein EFTA-Abkommen.
Das ist korrekt so, ja.
Und das ja 16 Jahre lang hat man an dem Abkommen geschrübelt immer wieder. Man hat sich wieder getroffen und dann ist wieder nichts mehr gelaufen. Und Frau Budliger hat dann Seco übernommen und dann hat man gefunden, jetzt geht es rassig und es ist etwas passiert. Ist der Eindruck richtig, dass das mit der Person etwas zusammenhängen kann, dass so etwas vorwärts geht? Und andere, die vielleicht etwas ausgewogener denken, und bringen eigentlich das nicht fertig, weil es kommt immer wieder ein Argument zu einem Gegenargument.
Also jede Verhandlungssituation, jeder Verhandlungsprozess ist natürlich kontextabhängig. Jetzt in den letzten 6-8 Monaten hat sich abgezeichnet, dass der Kontext auf Seite von der indischen Regierung eher günstig ist, dass die indischen Handelspartner eigentlich sich gewünscht haben, auch vor den neuen Wahlen in Indien zu einem Abschluss zu kommen. Und diese Dynamik hat unsere Direktorin, hat unsere Chefin ausgezeichnet genutzt und auch mit ihrer Persönlichkeit und ihrem unermüdlichen Engagement dazu geführt, dass man trotz schwieriger Verhandlungen, auch gerade in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, zu diesem tollen Verhandlungsergebnis gekommen ist.
Also kann man eigentlich sagen, man kann Hunderttausende von Seiten schreiben und zuletzt muss halt gleich die Chemie irgendwie stimmen zwischen den Personen und dann kann es zu einem Abschluss kommen.
Das ist eindeutig so. Und die Chemie muss stimmen, aber es muss auf beiden Seiten oder den Willen haben, dass man auch vielleicht Komplikationen überwindet, dass man innovative Lösungen findet, dass man auch Kompromisse macht, dass man nicht auf beiden Seiten auf die Maximalforderungen besteht. Das braucht es, aber es braucht vor allem kämpferische Personen auch.
Ich habe eine zwangsläufige Frage, die ich jedem Ökonom hier am Mikrofon stelle. Gibt es einen langweiligeren Job als Ökonom? Und wie kann man als junger Mensch nach einer Matur sich für ein Studium für Ökonomie entscheiden?
Also die erste Frage kann ich einfach beantworten. Es gibt wahrscheinlich, auch wenn das anmassend scheint, es gibt wahrscheinlich einen Haufen berufliche Tätigkeiten, die nicht so spannend sind wie meine. Aber relevant ist ja, was man selber für Vorstellungen hat, was der Inhalt von einer spannenden Aufgabe ausmacht. Und ich kann einfach für mich sagen, ich als Ökonom vielleicht einer der spannendsten Jobs in der Schweiz und für das bin ich sehr dankbar. Es ist ein sehr starkes Privileg. Jetzt, wie bin ich zu diesem Entscheid gekommen? Das ist ein bisschen die zweite, kompliziertere Frage, weil mein Weg ist sehr verschlungen gewesen in der Ökonomie. Ich habe eigentlich als Kind und als Jugendliche habe ich immer wollen Tierarzt werden. Und ich bin nach der Matur habe ich auch von Medizin studieren. Mit der Überzeugung, oder, dass ich nach einem Jahr Medizin gehe ich auf Zürich und tue dann Tiermedizin vertiefen oder lehre. Und dann hatte ich das Unglück gehabt, dass ich einfach Mühe hatte in diesem Medizinstudium. Ich bin zweimal durchgefallen durchs Probe.
Also angefangen haben Sie?
Also angefangen haben Sie, ah, ja, ja.
In Basel, genau.
Ja, ja, ja. Ich bin zweimal durchgefallen.
Sie hätten vielleicht von Basel weg müssen. Irgendwann her, wo Sie weniger abgelenkt worden wären.
Das war damals schon kein Schreckensszenario gesehen. nein, aber es war mein fester Wille gesehen. Und dann hatte ich einfach Mühe gehabt mit diesem Medizinstudium.
Das erste Proppe ist das gesehen, oder?
Ja, das erste Proppe. Bin ich zweimal durchgefallen, hätte es ein drittes Mal können machen, bin dann zwischendurch in den DRS gegangen. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich das Gefühl gehabt, ich mag nicht ein drittes Mal versuchen. Und dann habe ich muss das offen gestehen, habe ich eigentlich aus Verlegenheit habe ich Ökonomie studieren. Und das große Glück, das ich dort wiederum hatte, ist einfach, dass mich das von Anfang an gepackt hat. Ich habe sofort verstanden, das hat auch eine gesellschaftliche Dimension. Es ist relevant für das Alltagsleben von Menschen auf der ganzen Welt. Und ich hatte dann noch das Glück gehabt, dass ich bei der ersten Zwischenprüfung eine sehr gute Note hatte. Das hat mich extrem motiviert.
Wie ist Ihre Beziehung zu den Tieren denn heute noch?
Immer noch sehr stark, ja.
Haben Sie daheim irgendwie eine Säule oder so und drei Hühner?
Nein, noch nicht. Das ist im Moment aufgrund von der beruflichen Situation. Meine Frau arbeitet auch zu 100%, einfach nicht sinnvoll. Aber der Bezug zu den Tieren, zur Natur, ist für mich immer noch etwas sehr Wichtiges.
Das ist etwas, was Sie könnten denken, dass Sie mal irgendwie Farmer noch werden?
Nein, das glaube ich nicht. Da ist der Zug abgefahren. Ich habe sehr schöne Erinnerungen. In meiner Jugend bin ich viel mit Pony und Rossen in Kontakt gekommen. Meine Eltern hatten einen Freizeitbereich in der Region Basel. Und ich bin eigentlich jedes Wochenende in der Ferien habe ich auf einem Bauernhof geschafft und habe sehr guten, trotigen Kontakt zu dieser Welt. Aber das gehört irgendwie auch zur schönen Geschichte.
Und am Reiten sind Sie treu geblieben?
Nein, überhaupt
auch nicht.
Nein, eben, es ist für mich eine sehr schöne Zeit. Ich kann mich sehr schön daran erinnern, aber das Leben heute ist ein anderes.
Erik Scheidegger, Sie sind verantwortlich, dass die Schweiz ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum hat. Sie sind jetzt schon lange dabei, beim Bund, beim SECO. Haben Sie das geschafft, dass wir ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum haben?
Sehr gute Frage. Die Nachhaltigkeit ist mir immer am Herzen gelegen. In den 90er Jahren hat eigentlich international die Diskussion angefangen. Es hat auch internationale Bestrebungen gehabt über internationale Abkommen, damals dringende Umweltprobleme zu lösen. Wir sind damals beeindruckt vom Ozonloch. Das hat erste Abkommen gegeben, um das zu bekämpfen. Das ist erfolgreich bekämpft worden. Darum ist für mich Nachhaltigkeit und Wirtschaftswachstum nicht nur kein Widerspruch, sondern das gehört eng zusammen. Was man heute vielleicht ein bisschen unterschätzt, und das ist auch etwas, was ich bedauere, ist, dass man Nachhaltigkeit vor allem als Umweltziel, als Klimaziel definiert und im Prinzip die Dimension vom wirtschaftlichen Wohlstand als Gott gegeben, als einfach gesichert voraussetzt. Und wir tun es einsetzen beim SECO, dass auch die wirtschaftliche Dimension von der Nachhaltigkeit auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag oder zum Wohlstand in der Schweiz kann stiften.
Also, das ist eine ganz spannende Geschichte. Irgendwie scheint der Zeitgeist eben nachhaltig und Klima gleich grün zu verstehen. Wenn wir aber jetzt wirklich direkt in die Tiefe von der Wirtschaft reingumpen, dann kommt jeder mit über, dass ein Migros in einer unendlichen Diskussion drinnen ist, wie weiter, wie soll man sich positionieren? Ist man jetzt ein billiger Jakob oder soll man weiterhin im Gesundheitswesen aktiv sein? Also die wissen nicht so recht, wie soll weitergehen. Eine Aktie von der Roche ist irgendwie von 400 auf 200 Franken runtergefallen, mal eine Zeit lang. Nestlé steht plötzlich in der Diskussion. Die ganz grossen Firmen, neben der Region Solothurn, zum Beispiel Papierfabrik Biberist, gibt es nicht mehr. Die klassische Von Roll als Eisenwerk gibt es eigentlich so auch nicht mehr. Es ist zwar übernommen worden, ein Teil ist noch vorhanden. Also man könnte nicht aufhören mit aufzählen. Gentilla Bosch, der hier sämtliche Bohrmaschinen gebaut hat, die grünen und die blauen, also wer ein bisschen handwerklich tätig ist, weiss, grün ist für den Heim und blau ist für den Handwerker, die sind abgezügelt worden. Zuerst hat es geheissen, man tut nur die grünen abzügeln und dann hat man aber die blauen auch noch abzügelt. Wir können Sulzer-Webstühle nehmen, die von der ITEMA heute produziert werden. Ich glaube, die machen im Jahr gleich viel, wie Sulzer damals in einer Woche gemacht hat. Also, da ist so unglaublich viel passiert und trotzdem sagen sie, es ist eigentlich Gott gegeben. Man glaubt, es ist Gott gegeben, es geht einfach weiter. Aber wer eigentlich ehrlich mit sich selber ist und ein bisschen schaut, sollte das eigentlich sehen, dass das nicht so ist.
Ich glaube, es ist für viele Leute, die sich nicht täglich mit der Wirtschaftsentwicklung befassen oder wissen, was es heisst, ein Unternehmen zu führen oder zu investieren in unternehmerische Tätigkeiten, die können sich kaum vorstellen, oder, was das heisst, jeden Tag im Wettbewerb zu stehen, den Arbeitsplatz, den man hat, zu sichern, indem das Unternehmen einfach wieder investiert, innovativ bleibt, wettbewerbsfähig bleibt. Viele Leute können sich nicht vorstellen, was es heisst, unter Konkurrenzdruck oder leistungsfähig zu sein und zukunftsorientiert zu sein. Was Sie jetzt beschrieben haben, ist ein sehr eindrückliches Bild, über was wir Strukturwandel nennen. Oder die Wirtschaftslandschaft hat sich in der Schweiz enorm verändert in den letzten 40 Jahren. Und dahinter ist in der Regel der technische Fortschritt, oder, wo allen Menschen im Alltag etwas bringt, aber vor allem auch die Wirtschaftsstrukturen und die Möglichkeiten von der Innovationsfähigkeit extrem pushen.
Wenn man die Statistiken anschaut, was Seco produziert, da ist ja Seco stark im Statistiken produzieren. Ich hoffe, es lesen es auch ganz viel. Dann liest man raus, aktuell Industrie schwach, Dienstleistung okay. Also ist das so einfach ein Begriff, den ich so darf in die Szene hineinschmeissen darf. Ist der Eindruck richtig?
Das ist korrekt, wenn man die kurzfristige oder aktuelle Wirtschaftsentwicklung anläuft. Wir unterscheiden als Ökonomen immer die langfristige Perspektive vom Wirtschaftswachstum. Da reden wir von den letzten 10 Jahren, von den letzten 20 Jahren oder von den nächsten 3-4 Jahren. Das ist einerseits die langfristige Entwicklung und andererseits die kurzfristige, konjunkturelle Entwicklung über einzelne Quartale oder in den nächsten Quartalen. Und was wir jetzt seit dem 2023 beobachten, ist eigentlich eine Flaute im Industriebereich. Das betrifft nicht nur die Schweiz, das ist noch viel ärger in Deutschland. Und das wiederum spiegelt eigentlich die allgemeine, eher holprige weltwirtschaftliche Entwicklung. Wir haben in der Schweiz einerseits den Industriebereich, der immer noch sehr wichtig ist, aber gleichzeitig auch einen wichtigen Dienstleistungsbereich, nehmen Sie Gesundheit, nehmen Sie Bank, Finanzdienstleistungen, unternehmensnahe Dienstleistungen, die sind stabil. Und das ist eigentlich das Glück in der Schweiz. Wir haben eine diversifizierte Wirtschaft. Wenn es mal der Industrie weniger gut geht und Dienstleistungen, denen geht es immer noch gut, dann stabilisiert das die Wirtschaft. Manchmal ist es umgekehrt.
Kommt die Industrie zurück?
Ja, die Frage ist, zurückgemessen an was? Was bemerkenswert ist, mit dem ganzen Strukturwandel, den Sie beschrieben haben, die Wertschöpfung von der Industrie ist in den letzten 30 Jahren etwa konstant geblieben.
Mit viel weniger Leuten?
Mit viel weniger Leuten, weil die Produktivität in der Industrie halt sehr hoch ist. Was Sie auch beschrieben haben, ist, dass jedes Unternehmen muss sich überlegen muss, welche Produktionsbestandteile sie noch in der Schweiz behalten. Die Schweiz ist ein Hochkostenland, ist ein Hochlohnland. Und das ist eigentlich auch das Geheimnis vom erfolgreichen Schweizer Strukturwandel. Wir haben uns mehrheitlich getrennt von so Wertschöpfungsbereich oder Produktionsbereich, wo man wenig Geld kann verdienen kann oder wo im internationalen Wettbewerb der Preisdruck sehr hoch ist oder wo der Währungsdruck sehr hoch ist. Dafür haben wir die Aktivitäten in der Schweiz behalten, wo man eben viel Wertschöpfung und hochpreisige Produkte exportieren kann, wie zum Beispiel auch Medikamente, Pharmaprodukte oder Medtech.
Ja, aber bei der Pharma haben wir ja gesagt, Roche hat es ja geschafft, den Aktientitel fast zu halbieren, oder? Trotzdem.
Ich würde jetzt Roche wieder abschreiben und sagen, das geht alles in die andere Richtung. Wenn Sie die Entwicklung von der Wertschöpfung von Chemie Pharma anschauen, dann ist das in den letzten 10 Jahren etwa ein Viertel verantwortlich für das Wirtschaftswachstum in der Schweiz.
Ich glaube, etwa 50% von allen Export von der Schweiz, wenn ich es richtig weiss, ist verantwortlich durch die Pharmaindustrie, oder?
Ja, das ist korrekt.
Also wenn es die nicht mehr gibt, dann können wir den Reissverschluss vom Zelt zumachen.
Oder? Ich würde mich nicht so drauf verlassen, was die Zukunft bringt, sondern es ist im Moment einfach eine Feststellung. Chemie Pharma hat eine unglaubliche Bedeutung als Teil von der Industrie, vom verarbeitenden Gewerbe. Und dazu muss man auch Sorge haben mit entsprechenden Rahmenbedingungen, die auch für die Pharmaindustrie interessant bleiben.
Das Thema Zoll wird aktuell besprochen. Die Amerikaner haben sich entschieden, die Chinesen wollen zu bestrafen, indem sie beispielsweise auf Solarzellen oder auf Auto jetzt im Speziellen bis zu 100% Zoll verlangen. Also das würde bedeuten, dass wenn ein Fahrzeug $20.000 kostet, dann kommen noch mal $20.000 Steuern dazu oder Zoll dazu und der Konsument zahlt nachher $40.000 für das Fahrzeug. Die Amerikaner haben ja eine strengere oder dichtere Inflation und müssen die bekämpfen. Wir sind ein bisschen besser weggekommen. Und wenn man solches Zeugs macht, dass man die Importe dermassen verteuert, dann ist ja das wahrscheinlich zuwiderlaufend von der Inflation. Also das Produkt ist teurer und damit dem, der das kaufen muss, mehr verdienen. Und dann geht er zu seinem Chef und sagt, ich will mehr Lohn. Und dann haben wir eigentlich die Inflationsspirale. Und dann haben die Amerikaner das Gegenteil gemacht von dem, was sie im Moment wollen. Sie wollen nämlich die Inflation bekämpfen und tun sie mit dem eigentlich noch anschieben.
Das ist ein guter Punkt. Die Amerikaner möchten aber auch noch andere Sachen. Weil die erwähnten Zölle nennen sie sogenannte Schutzzölle. Und die Schutzzölle sollen eigentlich die einheimische Industrie schützen oder auch fördern. Die einheimische Industrie soll selber können Solarzellen entwickeln, bessere Solarzellen können entwickeln als die chinesischen Produkte. Und das ist ein grosses Problem, weil wenn jetzt China antwortet, ebenso mit der Erhöhung der Zölle und dann plötzlich Europa unter Entscheidungsdruck kommt, weil sie Angst haben, dass die chinesischen Panels statt in die USA vermehrt in die EU kommen.
Denken Sie, wird das passieren?
Dann sind wir im Handelskrieg.
Aber wird das passieren? Also, genau. Eigentlich müssen wir gerade umgekehrt entscheiden. Wir müssen eigentlich sagen, der Chinese, wenn auf jedes Panel noch ein 100-Dollar-Schein drauflegt, ist ja super, oder? Damit blogen wir die Chinesen wie wahnsinnig. Wir knallen alle chinesischen Module auf und damit sind Milliarden von chinesischen Dollars einfach weg. Und wir profitieren davon. Das ist doch ein völliger Unsinn auf eine Art, oder?
Oder all die sogenannten industriepolitischen Programme, die entwickelt worden sind, vor allem jetzt auch in den USA und jüngst auch in der EU, die haben immer eine Mischung von Zielen. Einerseits möchte man die einheimische Wirtschaft schützen, aber andererseits möchte man auch Dekarbonisierung, möchte man Klimaziele, möchte man den Strukturwandel, möchte man den Umbau von der Wirtschaft erleichtern. Und die protektionistischen Elemente, die bringen zum Ausdruck, dass die Politikerinnen finden, dass die eigenen Unternehmen das besser können als die chinesischen.
Aber Dekarbonisierung bringe ich ja super her, wenn der Chinese auf jedes Modul noch 100 Dollar drauflegt, oder?
Das sehe ich auch so, ja.
Dann tue ich doch viel schneller mein Dach mit Solarzellen bedienen.
Ja, das hat immer beide Seiten, oder? Wie so oft im Leben. Wenn Sie das am schweizerischen Unternehmen erklären, das Solarpanels herstellt und exportiert, werden Sie eine andere Antwort haben. Und das ist ein bisschen das Wesen von der Ökonomie. Man muss immer wieder zwischen unterschiedlichen Zielen halt auch wählen, Prioritäten setzen. Das Fünferli, das Weckli kann man in den wenigsten Fällen haben. Aber ich bin mit Ihnen einig, oder? Verschiedene Programme, die mit staatlicher Förderung jetzt die Solarpanels preislich sehr stark angebracht haben. Das ist eigentlich ein Beitrag zur Dekarbonisierung. Genauso wie die Technologieentwicklung in China jetzt einen riesen Durchbruch von der E-Mobilität wird ermöglichen.
Eigentlich fördert man ja sogenannte Zombie-Buden oder Zombie-Firmen. Also wenn wir jetzt Meyer Burger als Beispiel nehmen. Meyer Burger ist nach Deutschland geflüchtet, indem sie 100 oder 200 Millionen bekommen, Land bekommen, können bauen und so weiter. Und kaum sind dort die Stütze wieder ausgegangen, haben sie den Deutschen gedroht und haben gesagt, wenn ihr nicht sofort uns wieder subventioniert, dann hauen wir es ab auf Amerika, weil die Amerikaner geben uns auch nochmal 200 Millionen US-Dollar und dann machen wir Deutschland zu. Ich meine, das ist ja nicht prospektiv so etwas. Also, ich hätte überhaupt nicht den Blauschneimer zu arbeiten, wo man mir sagt, du vielleicht in 3 Wochen schaffst du an einem anderen Ort, weil die Subventionen sind dort ein bisschen höher. Oder? Also da kann man wirklich nur noch die Augen zukneifen und nicht daran glauben, was jetzt da passiert. Und das ist ja nicht nachhaltig, überhaupt nicht. Oder? Also das bringt überhaupt nichts.
Das sehe ich auch so. Oder? Man redet hier von der sogenannten selektiven Industriepolitik. Also das sind staatliche Förderungen, wo nur bestimmte Unternehmen oder auch bestimmte Branchen oder bestimmte Technologien in Aussicht kriegen, das finde ich falsch. Oder? Weil das schafft Abhängigkeiten. Also man ist dann abhängig, dass die Firma X oder Y die Arbeitsplätze in der Schweiz behaltet. Und ich finde es auch hochgradig unfair und ungerecht all diesen anderen Unternehmen, die keine Fördergelder kriegen. Also darum sind auch in der Schweiz eigentlich die direkten Subventionen von Unternehmen eigentlich verpönt. Der Bundesrat setzt auf die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Man sagt horizontal, die gelten für alle Unternehmen. Alle Unternehmen sind gleich wichtig in der Schweiz und sollen gleich gute Expansions- und Entwicklungsmöglichkeiten haben.
Sie sind jetzt, glaube ich, über 20 Jahre beim SECO, ist das richtig?
Das ist korrekt, ja.
Also kann man sagen, der weiss, um was es geht. Und ich habe in einem Interview von Ihnen gelesen, 2015, da sind Sie doch schon über 10 Jahre dabei gewesen, damals, haben Sie gesagt, man muss die Monopole köpfen. Also unter anderem die Stromproduzenten, wir haben den Alpiq, wir haben den Axpo, wir haben den BKW etc., die primär im Eigentum der Kantone sind. Und die haben natürlich ein Interesse, dass ihre Abnehmer monopolisiert sind, dass sie nicht links und rechts schauen dürfen. Und wir haben in der Schweiz nur so eine Pseudomonopolisierung, Entmonopolisierung hergebracht, indem man ab 100'000 Kilowattstunden darf man frei wählen auf dem Markt und die anderen dürfen das nicht. Wenn Sie jetzt an Ihre Worte 2015 denken und jetzt 9 oder 10 Jahre später sehen, was effektiv realisiert worden ist, dann wage ich zu behaupten, das Gegenteil ist eingetroffen, die Monopolisierung ist noch viel schlimmer, als sie war.
Also jetzt der Trend zu einer Verschlimmerung würde ich so nicht bestätigen. Hingegen, was man verschoben hat, jetzt aus Sicht von dieser damaligen Diskussion, ist die sogenannte vollständige Marktöffnung in der Stromwirtschaft. Man hätte ursprünglich geplant, so, sag jetzt einmal, ja, etwa für 2018, 2019. Aus politischen Gründen hat man davon abgesehen. Nachher ist die Pandemie gekommen, jetzt ist die Energieversorgungskrise da gewesen. Was jetzt wieder aktuell ist, ist die Verhandlung mit der EU. Unter anderem möchte man auch ein Stromabkommen verhandeln mit der EU. Und in diesem Konnex wird sich die Frage von einer vollständigen Marktöffnung in der Schweiz wieder stellen.
Wird das kommen? Können wir damit rechnen? Können wir uns freuen darauf auf die Liberalisierung?
Was sicher wird kommen, ist die Diskussion, die politische Diskussion.
Ich würde aber nicht nur diskutieren, ich würde gerne profitieren.
Ja, das Ergebnis möchte ich nicht prognostizieren. Das ist naturgemäß sehr offen.
Sind Sie dort auch beratend irgendwie dabei? Für den Bundesrat, für die EU-Diskussionen, jetzt gerade zum Beispiel im Stromabkommen, dass Sie eigentlich Ihre Position können dort breitlegen können?
Also ich bin verantwortlich in dem laufenden Verhandlungsdossier für die sogenannte staatliche Beihilfe. Das ist einer von drei wichtigen Verhandlungsbereichen. Wir haben kein Beihilferecht in der Schweiz. Da geht es darum, dass man in bestimmten Bereichen der Wirtschaft, dort wo man am Markt ein Zutrittsabkommen mit der EU hat oder sucht, dass dort man eigentlich das Beihilferecht von der EU wird übernehmen. Das würde heissen, bestehende Wettbewerbsverzerrungen, eben durch staatliche Förderungen, die man zum Teil hat in der Schweiz, oder die müsste man im bestimmten Fall genau anschauen, bewilligen oder dann unterbinden.
Aber kann man denn der EU vertrauen? Also wenn ich jetzt beispielsweise Siemens Energy anschaue. Siemens Energy ist der Produzent von diesen hohen Türmen, wo ganz weit oben ein Rädchen dreht, wo vom Wind angeregt wird und sollte Strom produzieren. Und die Firma hat das ganze Leben lang, seit es die Windturbine gibt, von Subventionen profitiert. Hat vor ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monaten, ich kann mich nicht genau erinnern, die deutsche Regierung gesagt, morgen 15 Milliarden auf den Laden und sonst machen wir dicht. Also das ist auch so eine Zombie-Bude an und für sich, oder? Wo schließlich von den Subventionen lebt. Und die haben das innerhalb, ich glaube, es ist etwa 10, 14 Tage gegangen, sind die 15 Milliarden auf dem Tisch gelegen. Ich glaube, etwa 7,5 Milliarden sind zugesprochen worden von Banken mit der Grundlage, dass die Regierung garantiert und die anderen Sachen sind effektiv als Subventionen gesprochen worden. Ich meine, das ist ja absoluter Wahnsinn und das passiert ja jetzt in der EU. Also, wo man sagt, das ist eine Liberalisierung, ein liberalisierter Markt und dann kann eine Firma husten und kommt 15 Milliarden über.
Was in den letzten Jahren jetzt auf Stufe von der Europäischen Kommission, also von der EU-Kommission, leider oder in die falsche Richtung gegangen ist, ist, dass man im Rahmen von Krisenmanagement, Krisenmodus, gerade im Beihilferecht eigentlich viele Regelungen gelockert hat. Insbesondere auch, und das ist das, was Sie ansprechen, im Rahmen von Klimaziel oder Dekarbonisierungsziel. Dort hat die EU-Kommission meiner Meinung nach fälschlicherweise den Mitgliedsländern die Möglichkeit gegeben, oder die staatlichen Förderungen, die Beihilfepolitik deutlich auszuweiten. Und darum ist es so eine Mischung oder, von, ich sage jetzt einmal, eine Art Lockerheit oder, bei der EU-Kommission, eine Disziplinslosigkeit, die sich entwickelt und gleichzeitig die Mitgliedstaaten, die natürlich den politischen Handlungsbedarf nutzen. Was ich hoffe, weil am Schluss haben gerade Staaten wie Deutschland im öffentlichen Haushalt grosse Herausforderungen, das Ausgabengebaren hat irgendwann einmal Grenzen. Insbesondere jetzt auch in einem Zinsumfeld, das nicht mehr das gleiche ist wie 4-5 Jahre, wo die Zinsen historisch tief gesehen sind, während buchstäblich Jahrzehnten, oder die steigenden Zinsen, oder bin ich überzeugt werden, dass lasche Ausgabengebaren in vielen EU-Mitgliedstaaten müssen bremsen.
Sie hat mir jetzt gerade den Ball zugeworfen, das Wort Zinsen, das würde ich jetzt sehr gerne rasch übernehmen. Es ist ja nicht nur so, dass Zinsen ansteigen, sondern dass Banken auch unverschämt zulangen. Mit der Fusion von der Credit Suisse und der UBS hat sich die Firma entschieden, wir haben viel zu viele Hypotheken. Also CS war eine bestandene Hypothekenbank, die UBS ein bisschen weniger. CS war eine bestandene Firma, kreditierende Bank gesehen, die UBS ein bisschen weniger. Also die UBS hat ja immer so ein bisschen hergeschafft auf Vermögensverwaltung. Das ist ja noch schön, wenn man nur Geld bekommt und kein Risiko muss haben. Aber jetzt haben sie halt die Bank bekommen oder geschenkt bekommen und haben jetzt sich entschieden, eigentlich haben wir viel zu viele Hypotheken, wir wollen das gar nicht. Und Kredite haben wir auch zu viel draussen, Firmenkredite, das wollen wir eigentlich auch nicht. Jetzt mache ich zwei Beispiele. Also der eine muss sich refinanzieren von seinem Haus. Eine Firma, nehmen wir eine Firma, ist noch schlimmer, oder Gewerbe. Und der ist konfrontiert mit einer wahnsinnigen Margensituation, die sich zum Teil verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht hat, gegenüber noch vor einem Jahr. Also das sind die Basiszinsen, die von der Nationalbank festgelegt werden, oder der Saron, und dann kommt irgendeine Marge oben drauf, oder? Also das ist fast nicht mehr tragbar. Und in der Welle hinter dem Bug sind die Kantonalbanken und alle anderen Banken angekommen und haben gesagt, ja, das ist ja super, oder? Wenn die UBS, CS Margensituation dermassen anpasst, das freut uns. Dann machen wir einfach ein Zehntel weniger, aber wir fahren genau gleich hinten nach. Oder? Also das gibt eigentlich eine Katastrophe für den Schweizer Bürger. Und zuerst jetzt eigentlich mal fürs Gewerbe. Also das Gewerbe kommt zuerst an die Kassen und der Bürger ein bisschen später. Weil der Bürger will man ja nicht jetzt schon verärgern, bevor die Fusion schon fertig ist. Da muss man politisch noch ein bisschen clever bleiben. Aber man spürt ganz klar ein massives Anziehen, nicht nur von den Zinsen, sondern eben von der Margensituation. Wie ist so etwas, wie das vom SECO bekämpft? Da reden sie mit diesen Banken und sagen, hört auf, die würgen uns eigentlich unser Gewerbe und unsere Wirtschaft ab.
Das ist jetzt ein von den Aufgabenbereichen, wo wir keine Verantwortung haben, aber natürlich schon auch beobachten und verfolgen. Wir sind unter anderem verantwortlich für das Wettbewerbsrecht, für die Wettbewerbspolitik in der Schweiz. Und was im Moment bei der Entwicklung von der Zinslandschaft schwierig einzuschätzen ist, ist die Mischung und die Überlagerung. Einerseits hat es eine allgemeine Zinserhöhung gegeben, hat es eine allgemeine Zinserhöhung gebraucht, einfach infolge der Leitzinserhöhungen von der Nationalbank zur Bekämpfung von der Inflation. Und gleichzeitig überlagert, oder, ist es jetzt zu dieser Fusion zwischen UBS und Credit Suisse. Was im Moment noch zu früh ist zum Beurteilen, ist, ob jetzt durch die Fusion Credit Suisse UBS, ob es zu einer Marktkonzentration gekommen ist, wo der Marktakteur, oder, erlaubt, übermäßige Margen zu erzielen. Das Wettbewerbsrecht sieht vor, jetzt zum Beispiel gegenüber UBS, Credit Suisse, falls sie in gewissen Teilmärkten, oder, vom Kreditgeschäft sollte gewisse Missbrauchspraktiken zu entwickeln, dann könnte die Wettbewerbskommission eingreifen. Der Preisüberwacher ist sehr nah dran an diesem Thema.
Aber der klagt auch immer, dass er im Prinzip keine Macht hat. Oder?
Ja.
Auch er kann nur sagen, das.
Ja, aber zuerst braucht es Indikationen oder braucht klare Hinweise oder über Missbrauch. Was ist eine missbräuchliche Marge? Unglaublich schwierig zu beurteilen, insbesondere wenn sie keine Daten haben über die Margensituation, Margenentwicklung. Man kann auch argumentieren, oder, das Bankengeschäft hat gerade im Zinsgeschäft jahrelang, oder, Engpässe gehabt, weil Zinsen so tief gesehen sind, auch mit Negativzinsen. Wir haben vielleicht schon vergessen, dass wir jahrelang mit Negativzinsen gefahren sind, mit einer Negativinflation in der Schweiz. Wir sind jetzt in der neuen, eigentlich normalen Welt, die man vorher jahrzehntelang kennt hat. Und so darum der Bezugspunkt, oder, zur Normalität. Was ist eigentlich normal? Was ist eigentlich ein Gleichgewicht? Was ist eigentlich eine übliche Situation? Sollte man nicht vorschnell missinterpretieren.
Also ich rede eigentlich nicht von einem Missbrauch von der Marktmacht, sondern es ist ein Missbrauch, weil sie vor allem zu viel haben. Also die UBS sagt heute, ich habe zu viele Hypotheken, oder, auf Gewerbeliegenschaften. Ich habe zu viele Firmenkredite. Das entspricht nicht unserer Basisphilosophie und das ist passiert durch die Fusion mit der Credit Suisse. Das ist das Ungut, was ich als Ungut anschaue, ist halt jetzt einfach mitgekommen und jetzt stehen sie in der Verantwortung. Und anstatt, dass sie einem sagen, wir finanzieren die nicht finanzieren, sie sind einfach die Margensituation so auf, dass sie selber voll davon schauen, gibt es echt irgendeine andere Bank. Und jetzt kommt der Missbrauch allenfalls. Oder? Wenn ich jetzt muss weggehen, also ich muss mich jetzt refinanzieren und ich muss von dem Gebilde CS, UBS weg, dann bin ich schon eigentlich bin einer anderen Bank in einem Problem, dann sagen die, hat die UBS nicht mehr wollen, oder was ist los? Oder? Wir müssen die mal genauer untersuchen, bist du überhaupt finanzierungsfähig für so eine Hypothek und so weiter. Also, das ist sehr unschön, was dann passiert, oder? Dann muss man sich bis auf die Unterhosen oder vielleicht noch weiter abziehen, damit die Bank überhaupt wieder mitmacht. Und dann kann man eigentlich von einem Marktmissbrauch reden, aber der erste Schritt, der jetzt passiert, ist ja nicht der Marktmissbrauch, sondern eher der Entscheid von der UBS, ihre Firmenstrategie durchzusetzen.
Also ich sehe die Situation, ich kann das nachvollziehen, dass das dann im Kundengeschäft für einzelne Kunden schwierig werden kann. Aber eigentlich sind wir jetzt auch in einem Bereinigungsprozess. Oder? Das ist ja eine herkulische Übung, dass man unter Druck oder, hat müssen entscheiden, hat müssen die Lösung suchen für die Fusion mit der Credit Suisse, damit nicht irgendwie eine Panik, eine internationale Finanzmarktkrise ausbricht. Und jetzt sind wir eigentlich im Aufräumen, oder? Und ich habe volles Verständnis für eine grosse UBS, dass sie jetzt eigentlich Position für Position muss überprüfen muss. Sie hat das nicht von langer Hand geplant. Man hat gelesen, dass sie schon Interesse hat, vielleicht einmal an einem Zusammengehen. Aber dass es jetzt im Nachgang von dieser Rettungsaktion muss zu Anpassungen kommen, für das habe ich Verständnis. Wir wollen ja keine neue UBS, die noch stärker too big to fail ist oder noch stärker bei vielleicht künftigen Krisen noch abhängt von einer Rettung durch die Steuerzahler. Also ich finde es richtig, dass die UBS jetzt einfach da schwierige Entscheidung muss treffen.
Also gibt es ganz viele Schweizer Unternehmungen, die Bauchweh haben auf jeden Fall im Moment. Ja. Vielleicht noch nicht Durchfall, aber Bauchweh haben sie auf jeden Fall. Anderes Thema, die Staatsausgaben. Also wir pendeln nur bei etwa 270 Milliarden Staatsausgaben. Also das ist gemeinsam, das ist der Bund, das sind die Kantone und das sind die Gemeinden miteinander. Es sieht schwer noch aus, dass das irgendwann in Richtung 300 Milliarden geht. Die Sozialausgaben steigen permanent. Wenn man die IV anschaut, beispielsweise jetzt als eigenständiges Unternehmen fast, ist brutal, was dazugekommen ist in den letzten Jahren. An Menschen beispielsweise, die psychisch ein Problem haben. Das hat um Faktoren zugenommen. Also wir können links und rechts schauen, der Staat wird immer mehr Aufgaben bekommen und aufgehalst bekommen. Zum Teil holt er sich aber auch. Und jetzt machen wir das ins Vergleich machen mit dem Bruttoinlandprodukt. Das Bruttoinlandprodukt ist knapp 800 Milliarden, glaube ich, in der Schweiz. Das darf man so grosszügig sagen. Und jetzt sagen wir ganz grosszügig, die Staatsausgaben sind 300 Milliarden. Das gibt ja eine mega Staatsquote, wenn ich noch dazu rechne, dass ich zwangsläufig muss Krankenkassen abgeben muss. Dass, wenn ich meinen Güsselsack vorausstelle, dass ich dort auch noch einen Franken 50 draufkleben muss, dann komme ich zu einer irrsinnigen Staatsquote. Wenn wir ehrlich sind und all die Gebühren und alles zurechnen, dann komme ich fast auf eine 50-prozentige Staatsquote. Mein Urgroßvater würde sich, glaube ich, jetzt im Grab umdrehen. Ist das eine Katastrophe?
Es ist eine berechtigte und wichtige Feststellung. Aber je nach politischer Sichtweise, oder, sehen das andere Leute anders. Ich bin dann auch überrascht, wenn andere Leute schreien, dass es einen Staatsabbau gibt in der Schweiz. Es ist das Gegenteil der Fall. Der Staat nimmt tatsächlich auch in der Wirtschaft immer mehr Platz ein. Man sieht das zum Beispiel am Beschäftigungswachstum. Ein grosser Teil vom Beschäftigungswachstum geht auch in staatliche oder staatsnahe Bereiche. Besonders wichtige Magnete haben wir im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich, aber auch im Bildungsbereich. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass man in den letzten Jahren einen Staatsabbau erlebt hätte. Hingegen, was natürlich in der Schweiz vielleicht ein bisschen dagegen haltet, gegen ihre Sorge, ist die Schuldenbremse. Dank der Schuldenbremse wird das Staatswachstum nicht einfach unlimitiert können weitergehen. Das ist jetzt gerade auch jetzt in der gegenwärtigen Politik, Ausgabenpolitik, eine wichtige Diskussion. Die Schuldenbremse spielt in der Schweiz eine kaum überschätzbare Rolle.
Prinzipiell gebe ich Ihnen da völlig recht, aber schauen wir jetzt doch mal schnell die Positionen anschauen, wo die Schuldenbremse hart umschiffen, wo die Segel gesetzt haben und vorbeifahren. Beispielsweise die ganze Situation um die Ukraine-Flüchtlinge ist in ein Sonderbudget hineingefasst worden, wo die Schuldenbremse nicht tangiert. Jetzt gibt es ja viele Politiker, die plötzlich Morgenluft weiter, indem man der Armee wieder etwa 10, 11 Milliarden geben und für den Wiederaufbau von der Ukraine auch noch 5, 6, 7 Milliarden geben. Oder? Also unheilige Allianz. Oder? Also einerseits tun wir der Armee schnell das Zückerli herheben und auf der anderen Seite helfen wir die Ukraine wieder aufbauen. Und das tun wir auch an der Schuldenbremse vorbei mogeln. Also es ist schon ein bisschen unverschämt, was hier passiert. Also, Sie haben jetzt vorher gesagt, zum Glück haben wir die Schuldenbremse. Aber ich habe das Gefühl, gewisse Politiker kommen nicht einmal mit einem roten Kopf über, wenn sie die links oder rechts umsegeln.
Es ist eigentlich so, dass die Schuldenbremse macht gegenwärtig weh. für Ausgabenpolitiker oder Politiker, die am liebsten keine Bremse hätten beim Geldausgeben der Steuerzahler. Aber das ist eben auch ihre Funktion. Und das Missverständnis, das man im Moment diskutiert, wann darf man die Schuldenbremse lockern oder aushebeln, das ist eigentlich vom Verständnis her damals, als man sie eingeführt hat, eigentlich recht gut vordiskutiert worden. Man kann nachlesen, in der Botschaft damals, oder die Schuldenbremse kann gelockert werden in Zeiten von schwerer Krise. Und in einer Klammerbemerkung redet man von schwerer Rezession, Krieg. Und jetzt kann man argumentieren, dass die Aufrüstung von der Armee jetzt mit dem Krieg in der Ukraine, das ist etwas, was man kennt, oder? Wo man seit 2 Jahren unglücklicherweise muss diskutieren und sich sicherheitspolitisch muss ausrichten. Aber man hat jetzt die Wahl, oder? In der Ausgabenpolitik Schwerpunkt zu setzen. Beim Zustrom der Flüchtlinge aus der Ukraine, dort kann ich nachvollziehen, wenn man argumentiert, das ist so schnell gegangen mit dem Einfall von Russland in der Ukraine. Die sind einfach durch ganz Europa bis zu uns gekommen. Das hätte man so in wenigen Monaten nicht können vorsehen. Genauso wie damals bei Ausbruch von der Pandemie, oder, hat der Bund 30 Milliarden Franken zur Stabilisierung von der Schweizer Wirtschaft müssen ausgeben oder bereitstellen, sage ich jetzt mal. Und auch hier, oder, die Pandemie mit diesem Ausmaß weltweit, zeitgleich, rund um den Globus, das hätte man nicht vorhersehen können.
Aber muss man halt beim Einkaufen, also wenn ich jetzt in Coop einkaufen oder im Migros einkaufen und ich habe 50 Franken dabei und ich lege meine Ware aufs Band und jetzt tippt die und es kommt 68 Franken 90 raus, dann muss ich mich entschuldigen und sagen, darf ich die 18 Franken Differenz, 90 Rappen, wieder vom Band wegnehmen, ich kann mir es einfach schlichtweg nicht leisten. Und dann zähneknirschend wird sie halt nochmal anfangen tippen und mir das gut schreiben. Jetzt, wenn die Flüchtlingssituation, die sicher zu Recht korrekt abgehandelt worden ist in der Schweiz, bis zu 3 Milliarden kostet, dann muss man sagen, okay, es kostet 3 Milliarden. Und jetzt kann ich halt die Servalle auf dem Band muss ich jetzt wieder wegnehmen. Also jetzt genauso schnell, wie wir helfen, genauso schnell gehe ich an einen anderen Ort einfach das Geld wegnehmen. Es gibt ein Gefühl und so weiter und viele Tränen. Aber so what, oder?
So soll es eigentlich auch gemäss Schuldenbremse sein. Weil die Schuldenbremse ist ja nicht jetzt für das Budget 24 ein Problem. Die Schuldenbremse wird relevant im Finanzplan, weil der Bundesrat feststellt, oder bei diesem Ausgabengebaren, bei den erwarteten Einnahmen, werden wir ab 2026, 2027 die 3 bis 4 Milliarden Defizit einfahren. Und darum sagt die Schuldenbremse jetzt fürs 24 passt das noch rein. Aber wenn ihr dann Parlament mit dem Budget 26 oder mit dem Budget 27 wenn schuldenbremskonform sein, dann müsst ihr noch daran arbeiten, an den Ausgabenposten und an den Prioritäten.
Ist SECO dort fast ein bisschen weisungsbefugt? Also können Sie wirklich mal die Parlamentarier zitieren und sagen, ihr müsst uns wenigstens zuhören? Wir machen ein Seminar und sagen, wie man die 3 Milliarden einsparen kann. Also sparen, das Wort sparen, weniger ausgeben, was ich sage. Sparen ist immer so ein verfängliches Wort, oder? Dass sie wirklich mal euch zuhören können, oder? Dass sie nicht in ihren Wölkchen, ihren rosa-roten Wölkchen umeinander fliegen und meinen, es ist alles kein Problem. Der Herr gibt es seinen im Schlaf, oder?
Nein, die Aufgabe liegt jetzt nicht beim SECO. Das machen unsere Kolleginnen und Kollegen im Finanzdepartement, in der Finanzverwaltung. Die sind dort zuvorderst an der Front mit Information, mit Datenlage, mit viel eben Entscheidgrundlagen. Sie reden auch Klartext, zeigen auf, was es für Möglichkeiten gibt, wo man muss wählen, entscheiden, Prioritäten setzen. Die machen das sehr gut.
Die machen das gut?
Ja.
Haben die eine gute Zusammenarbeit mit dem Finanzdepartement?
Sehr gute Zusammenarbeit.
Also sie sind sehr nah an und für sich, oder?
Ja, weil das am Schluss sind makroökonomische Hebel, oder jetzt, wo eben die mittellangfristige Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz maßgeblich beeinflussen. Und da haben wir auch als Ökonominnen und Ökonomen eine gemeinsame Vorstellung, oder, wo man Prioritäten muss setzen muss, was wichtige Spielregeln sind. Und darum ist die Zusammenarbeit auch sehr gut.
Kann ich mich als Bürger beim SECO melden, wenn ich sage, ich will, dass jetzt die Strommonopolisierung aufgelöst wird, ich will, dass die Schuldenbremse nicht links und rechts umschifft wird und so weiter und so fort. Ich hätte gerne Antworten von euch. Komme ich Antworten über? Oder?
Also bilateral im Hintergrund bin ich immer für offene Gespräche bereit. Hingegen, wir sind ja nicht Politiker, oder? Mit diesen Anliegen müssen Sie zur Politik gehen, also zu Ihren kantonalen Vertreterinnen, Vertreter, ins Parlament etc. Das ist der ordentliche Weg, oder, vom politischen Meinungsbildungsprozess. Und das ist gut so. Das ist Gewaltenteilung und die ist wichtig.
Kommen wir zu etwas anderem, wo auch die Verwaltung angeht, die Gesetzesflut. Das ist immer so eine Huhn-Ei-Diskussion. Wenn ich mit jemandem aus der Verwaltung rede und sage, ja, ihr mit euren wahnsinnigen Gesetzen und Verordnungen, die macht mir das Leben her. Dann sagt er, ja, du bist ja gut abstimmen. Oder? Du hast ja gesagt, dass wir jetzt in der Verwaltung neu die Aufgabe haben. Also haben wir ja müssen ein Gesetz machen und wir haben müssen eine Verordnung machen. Und jetzt hast du es halt, oder? Und ich sage, ja, nein, ich habe das nicht wollen. Jetzt, die Gesetzesflut ist ja enorm. Eigentlich sollte ja ein Bürger irgendetwas können machen und zu 99% sich sagen, ich bin im Recht. Was ich mache, ist gut, oder? Das stimmt, oder? Und heute ist es umgekehrt, zu 99% macht er garantiert etwas falsch und dann kommt er irgendeinen eingeschriebenen Brief über von irgendjemandem, was er alles falsch gemacht hat. Ist ein Staat, der dermassen mit Gesetz vollgestopft ist, für einen Bürger überhaupt noch fassbar?
Also ich teile die Beobachtung und gewisse Indikatoren bestätigen das auch. Es gibt mehr Regeln, es gibt mehr Gesetzesseiten, mehr Verordnungsseiten. Quantitativ scheint mir das eindeutig. Die Frage ist, oder tut man richtig regeln? Weil man zum Beispiel im Klimabereich neue Probleme hat, neue Lösungen braucht. Oder im Gesundheitsbereich oder im Sicherheitsbereich. Und wenn man die richtigen Regelungsbereiche erfasst hat, tut man so regeln, dass es nicht unerwünschte Nebenwirkungen hat. SECO hat für das für Bundesrat und Parlament einen ganzen Instrumentenkasten entwickelt für sogenannte gute Regulierung. In der Regel ist Regulierung politisch legitim. Man hat darüber diskutiert und man hat eben abgestimmt oder hat entschieden, dass neu oder anders geregelt wird. Und dann ist die Frage, was heisst das, oder? Und jetzt mit diesem Instrumentensatz müssen eigentlich Behörden erstens aufzeigen, warum es einen staatlichen Handlungsbedarf gibt. Also hat es Marktversagen oder hat es Missbrauch von Unternehmen oder hat es neue Sicherheitsbedürfnisse, die nicht erfüllt werden ohne die neue Regelung. Dann müssen wir Handlungsoptionen aufzeigen, zweitens. Und muss insbesondere zeigen, was bei den verschiedenen Optionen mögliche administrative Belastungen ist. Und drittens muss man aufzeigen, was die Auswirkungen sind auf alle Gesellschaftsbereiche, also auf die Unternehmen, auf die Konsumenten, auf die Steuerzahler, auf die Regionen. Also eigentlich hat man jetzt einen Werkzeugkasten, oder? Wenn man Regulator will sein und Politiker will sein.
Braucht man den Werkzeugkasten und lässt man ihn zu?
Der ist jetzt seit Anfangsjahr verbindlich für alle
Behörden. Jetzt kommt alles gut Bund. In dem Fall. Jetzt ist alles tipptopp.
Das garantiere ich nicht, weil am Schluss kann man mit noch so einer guten Analyse den politischen Entscheid nicht vorwegnehmen. Am Schluss ist die Verantwortung von einer guten Regulierung bei den politischen Entscheidungsträgern, sei es im Bundesrat oder im Parlament.
Es hat irgendjemand, ich weiß nicht, in welchem Land das war, hat man mal gesagt, man tut ein Gesetz nach 20 Jahren immer automatisch außer Kraft setzen. Es sei denn, man redet darüber und man sagt, jawohl, es ist sinnvoll. Und damit würde man verhindern, dass uralte Gesetze einfach immer noch mitschwappen und niemand merkt eigentlich, wie kompliziert dass das Gesetz macht, etwas macht. Wäre das eine Idee? Ist das eine gute Idee?
Die Idee ist an sich gut. Es ist eine sogenannte Regulierungsbremse. Und wir haben vor ein paar Jahren mal alle Möglichkeiten von Regulierungsbremsen untersucht und Vorteile und Nachteile aufgezeigt. Bei diesen sogenannten Sunset-Regeln, also wie der Sonnenuntergang, sollte eine Regel oder eine Regulierung zum Beispiel nach 4 Jahren abgeschafft werden. Da hat man leider eine Illusion. Es gibt x Beispiele, die zeigen, oder? Dass man die Regeln im Gesetz hat, aber das Parlament trotzdem einfach beschließt, dass es nochmal verlängert wird. Da sind wir im Kita-Bereich, Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen beim Bund. Wir sind bei verschiedenen Förderinstrumenten, haben wir die Erfahrung. Also man kann das vorsehen, aber die Wirksamkeit erachte ich aufgrund von der Erfahrung als sehr limitiert.
Etwa 60% von allen Staatsausgaben sind Subventionen. Was könnte man machen, dass das auf 40% zurückgeht?
vielleicht meinen Sie mit den 60% die sogenannten gebundenen Ausgaben. Also das sind Ausgaben, die in einem Gesetz festgelegt sind, wo man nicht einfach von einem Jahr aufs andere kann sagen, wir brauchen jetzt Budgetspielraum und darum gehen wir dort ein bisschen runter mit den Ausgaben. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, wenn Sie über 2/3 von Ihrem Haushaltbudget nicht bestimmen können, dann sind sie an der Migros dann eben vielleicht ein bisschen in der Zwickmühle. Und jetzt die grosse Frage, wie reduzieren, das ist tatsächlich, das ist eine 1-Millionen-Frage, weil da müssen sie ja politische Mehrheit hinkriegen. Und die politischen Kräfte, die dafür gesorgt haben, dass ihre Gesetzesgrundlage, ihre Subvention, ihre Ausgaben, die 60% fällt, die werden sie nicht gewinnen können. Dass sie bereit sind, die im Bereich der ungebundenen Ausgaben zu haben. Und darum habe ich dazu keine gute Ausrede, aber kann nur noch mal betonen, wie wichtig genau auch wegen solchen strukturellen Schieflagen die Schuldenbremse oder ist, die einfach noch gut funktioniert und sollte so weiter funktionieren.
Erik Scheidegger, Leiter von der Direktion für Wirtschaftspolitik beim SECO. Welche Problematiken treiben Sie im Moment um? Was müssen Sie zu der Bevölkerung rausgehen? Über was reden Sie im Moment? Wo haben Sie Ihre Prioritäten gesetzt?
Also wenn ich jetzt erklären müsste, was für die nächsten 5, 10, 15 Jahre die grossen Herausforderungen für die Schweiz sind, würde ich mal anfangen bei der demografischen Entwicklung. Also die Schweizer Bevölkerung wird einfach altern und der Anteil von der über 65-Jährige zur Erwerbsbevölkerung, der wird sich noch massiv verschieben in den nächsten 10 Jahren. Darum ist Punkt 1 die Finanzierung der Altersvorsorge etwas vom Wichtigsten, was ich mir vorstellen kann. Punkt 2 ist eine effiziente Klimapolitik. Die Schweiz hat sich verpflichtet, bis 2050 netto null zu werden. Das heisst, wir tun im Prinzip keine Treibhausgasemissionen mehr emittieren, sogar noch weniger, um das zu kompensieren, was in anderen Bereichen, wo man nicht einfach auf null runtergehen kann, trotzdem sicherstellen. Dort wird es ganz wichtig sein, dass wir einen effizienten, sprich kostengünstigen Weg werden finden in der Energieversorgung, unter anderem auch unter Sicherstellung von der Energieversorgung. Und der dritte Punkt ist einfach die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen zu erhalten. Ich bleibe überzeugt, dass die Schweizer Unternehmen auch bei kommenden Krisen, beim kommenden technologischen Fortschritt weit vorne werden sie, um Lösungen zu bringen an verschiedene Probleme. Aber der Staat muss ihnen den Rahmen geben, damit sie weiterhin erfolgreich bleiben können.
Wir sind ja immer wie dienstleistungsorientierter, wenn man ihre Berichte liest. Und es kommt sogenannte künstliche Intelligenz auf uns zu. Die Artificial Intelligence. Und genau die greift ja in Dienstleistungssektoren ein. Wenn wir sagen, dort, wo Arbeiten erledigt werden im Dienstleistungsbereich, wo ein bisschen repetitiv sind, dort wird die KI relativ schnell können zuschlagen und wird sich nachher weiterentwickeln, auch in Entscheidungsprozessen hinein. Und jetzt sind wir ein Dienstleistungsland geworden. Was heisst das für die Schweiz?
In erster Linie ist das eine Chance. Potenzial, wenn Sie die Entwicklung von der Arbeitsproduktivität anschauen, das ist jetzt unter Ökonomen so der maßgebliche Faktor für die langfristige Entwicklung von der Wirtschaftswelt, dann ist die Produktivität ist vor allem im Industriesektor stark gestiegen in den letzten 20, 30 Jahren. Warum? Weil die Automatisierung dort eben möglich ist. Und darum sind unsere Industrieunternehmen trotz starkem Schweizer Franken wettbewerbsfähig. Bisher hat man immer gesagt, der Dienstleistungsbereich ist personenbezogen, der lässt sich nicht einfach automatisieren. Und darum erachte ich das als Chance, dass über künstliche Intelligenz gerade im Dienstleistungsbereich bei repetitiven, standardisierten Arbeitsverläufen oder dass man dort Produktivität kann stärken kann. Typischerweise hat man dann Angst, dass das Arbeitsplätze wird vernichten, aber auch dort zeigt die ökonomische Erfahrung, dass es genau das Gegenteil ist. Oder ein technischer Fortschritt erlaubt, Arbeitsplätze zu halten und die noch fitter zu machen und mehr Wohlstand zu erzeugen.
Erik Scheidegger, ganz herzlichen Dank für die positiven Worte, für den positiven Ausklang. Ich bin froh, dass ich das so gehört habe, weil ich komme manchmal ein bisschen weichlich neu über, wenn ich sehe, wie weit das die KI schon ist. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns vorbeigekommen sind. Herzliche Grüße ins SECO. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und dürfen Sie wieder befragen, wie geht es der Schweiz.
Merci vielmals.
Aktiv Radio Interview.